Heute ist der 13. März 2008. Herzlich willkommen zum 54. Digitag. Das ist ein Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Roger Zedi.
Ich bin Matthias Schüssler.
Und den Weg zu unserem Tag gefunden hat André Gollier. Herr Gollier, Sie sind da als Vertreter vom Jahr der Informatik. Über das reden wir im zweiten Teil vom Podcast ausführlich. Können Sie kurz erzählen, was Sie sonst machen, wenn Sie nicht gerade das Jahr der Informatik vertreten?
Ich bin Informatikberater der Firma Itopia im Zürcher Technopark. Wir beraten Banken und öffentliche Verwaltungen in Informatik-Angelegenheiten.
Matthias, hat es zu der letzten Sendung Feedback gegeben?
Der Stefan Gilgen hat uns geschrieben und er sagt, seit etwa 20 Sendungen bin ich nun dabei. Im Gegensatz zu so manch anderem Pottgewurstel ertappe ich mich bei euch dabei, dass ich öfter aktiv nachschaue, ob eine neue Folge da ist. Der Zugang zu interessanten Gesprächspartnern ist euer Erfolgsfaktor. Da mag es auch knittrige Tonqualität und Hardcore-Schnitte vertragen. Zur Tonqualität würde ich sagen, die ist natürlich bei uns immer anstrengend. Wenn es nicht so gut sind, die Töne, dann ist das der Baulärm, den wir mit drin aufnehmen. Also da sind wir ein bisschen ausgeliefert. Ja. Unseren Kollegen, die da das
Haus renoviert. Und wenn man möchte echte Hardcore-Schnitte hören, dann müsst ihr die ersten paar von unseren Podcasts vielleicht auch noch abladen.
Genau,
das sind wir dann. Also wisst ihr, oder dann hört ihr hoffentlich, dass wir uns doch gesteigert haben.
Inzwischen viel zarter am Berg.
Ja.
Der Stefan hat auch einen Themenvorschlag. Mein Wunschthema für einen Digitalk wäre die Diskussion um Sinn und vor allem Unsinn von CMS-Systemen. Als professionelle Kommunikatoren werden wir immer öfters von Kunden gezwungen, ein CMS einzusetzen, obwohl das in vielen Fällen keinen Sinn macht. Also CMS, Content Management System im Internet, bei Webseiten, ist vielleicht für einen Digitalk ein bisschen speziell.
Technisch abstrakt befürchtet.
Oder Herr Gollier, meinen Sie, kann man da so eine locker flockige Sendung drüber machen? Ich weiß es nicht. Müssen wir uns noch mal überlegen. Gehen wir doch gerade in dem Moment zu den Neuigkeiten der Woche über und fangen mit dem iPhone an. Das Telefon von Apple ist bis jetzt ein Statussymbol für Privatnutzer gewesen. Jetzt wird es zum Managerspielzeug. Apple hat die Active Sync-Technologie von Microsoft lizenziert. Damit versteht sich das iPhone jetzt mit Outlook und mit Exchange und wird zum Smartphone ohne Wenn und Aber. André Gollier, kann da damit Apple Dominanz vom BlackBerry angreifen?
Also in dieser Hinsicht bin ich absolut kein Experte. Ich habe vor 3/4 Jahren in den USA Gelegenheit gehabt, mit dem iPhone umeinander zu spielen. Und es hat mich
das macht sie aber zum Experten, weil wir haben alle noch keins.
Umgespielt
habe ich auch schon.
Es ist eine Benutzeroberfläche, die auf Anhieb begeistert. Meine Kinder sind auch sehr begeistert gewesen. Die sind praktisch nicht mehr losgekriegt von dem und haben mich auch wieder dazu nötig, so ein Ding zu kaufen. Ich konnte das mit knapper Not abwenden. Und stelle fest, dass es aber in meinem Bekanntenkreis sich langsam ausbreitet.
Aber so als Plattform, haben Sie da Vorstellungen, Apple, da könnte das auch für geschäftliche Anwender interessant machen?
Ja, also ich habe jetzt eben mitgekriegt, dass sie in der Anschluss an Exchange-Server geschafft haben. Das wäre für mich ein Hauptkriterium, oder? Weil ich meinen PDA vor allem über den Exchange-Server brauche. Und wenn sie das in vernünftiger Art und Weise anbringen, dann würde ich mir persönlich das auf alle Fälle genauer anschauen. BlackBerry ist für mich kein Thema.
Roger, die Börse glaubt ja die Chance von Apple, der Wert von der Aktie von Research in Motion, das sind die, die der BlackBerry herstellt, ist 4% zurückgegangen, nachdem Steve Jobs das angekündigt. Was meinst du da dazu? Ist das iPhone jetzt drauf und dran?
Ich glaube, RIM hat so eine starke Position im Markt, die müssen sich jetzt noch nicht Sorgen machen wegen dem. Und ich glaube, die BlackBerry-User, die das wirklich gerne benutzen, die sind ja doch auch relativ fanatisch.
Ja,
also die
das
sind
kann man so
locker
sagen,
so fanatisch wie iPhone-User sehr wahrscheinlich. Da muss sich jetzt RIM noch nicht so Sorgen machen, gerade in naher Zukunft.
Mhm. Apple öffnet das iPhone jetzt auch für Entwickler. Ein sogenanntes Software Development Kit, SDK, erlaubt den Entwickler, Programme für das iPhone zu schreiben. Die Programme von Drittherstellern kommen dann voraussichtlich im Juni. Dann kommt die Version 2.0 von der iPhone-Software raus. Sun, wo zum Beispiel die Java-Umgebung aufs iPhone bringen.
Braucht es das?
Ja, es gibt zumindest dann sofort eine riesige, wie soll ich sagen, Auswahl an Programmen, die dann auf dem iPhone laufen. Wahrscheinlich. Mhm. Und viel Handy-Software ist ja heute schon in Java geschrieben. Meine Frage, warum kommt die Öffnung von Apple erst jetzt? Warum haben sie bei meiner Version 1.0 das noch so geschlossen gehalten und jetzt 2.0 wird es plötzlich offen und für alle zugänglich?
Das ist schwierig, da müssen wir jetzt im Kopf vom Herrn Jobs gesehen sehr wahrscheinlich.
Spekulieren.
Man kann nur spekulieren. Ich würde sagen, entweder oder sehr wahrscheinlich haben sie es am Anfang einfach wirklich so stark wollen kontrollieren, damit sie nicht gerade von Anfang an einen riesen Puff haben, noch mit dritten Applikationen. Mhm. Und sehr wahrscheinlich ist ja die erste Version, die rausgekommen ist auf dem Mac OS, ist eigentlich eine bessere Beta-Version gewesen, oder so irgendwie, oder? Ja. Und ich denke, jetzt mit dem 2.0 ist es dann mal wirklich so weit, dass man kann sagen, doch, jetzt macht es Sinn, jetzt wird es eine Plattform. Und sehr wahrscheinlich ist es einfach schlicht nicht zeitlich nicht angebracht, das auch noch zu machen.
Oder liegt es daran, dass Google mit dem Android, mit dem Betriebssystem für Handys sehr offen ist?
Meinst du? Nein, ich glaube, das Android ist völlig überhyped, habe ich das Gefühl.
Gut. Ja,
wie so vieles von Google. Also nicht, dass iPhone nicht überhyped wäre, aber da erwartet es nicht so viel. Und Google ist auch nur dort offen, wo es ihnen nicht wehtut. Ja. Oder? Ja. Weil ihre Search Engine ist ja zum Beispiel überhaupt nicht offen.
Nein, das wird auch nie der Fall sein.
Richtig, würde ich nicht behaupten. Ja, also. Aber es ist ja eine Firmengeschichte von Apple, oder? Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfach, die Geschichte wiederholt sich. Oder Apple tut sich schwer, oder eine offene Plattform zur Verfügung zu stellen. Ja. Und das sieht man auch wieder. Und es wird spannend sein.
Sie
und
sind Kontrollfreaks. Sie
haben mit Restriktionen verbunden. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Dann haben ja schon Spielhersteller wie Electronic Arts und Sega angekündigt, dass sie Sachen entwickeln für das iPhone. Spiele, Games auf der einen Seite, Business auf der anderen Seite. Verzettelt sich da das iPhone oder kann man das einfach Vielfalt nennen, was da passiert?
Also ich glaube, das sind die zwei Sachen, die die Leute am lautesten angeschrien haben. Also mhm. Das eine ist so quasi, es ist zu wenig ein Business-Tool, die Seite haben sie jetzt abgedeckt und dass es eine gute Game-Plattform wäre, ist eigentlich von Anfang an klar gewesen und es haben viele Leute bedauert, dass es nichts Gescheites gibt.
Mhm.
Mhm. Und ich glaube, das ist heute auch nicht mehr so, dass Leute nur Business-User oder nur Gamer sind, sondern es sind sehr oft schlussendlich die gleichen Leute.
Mhm.
Also was mich beeindruckt hat, als ich es eben auch anschauen konnte, ist neben einfach allgemeinem User-Interface die Qualität des Browsers. Also ich kenne Leute, die das iPhone nur gebraucht haben als Browser-Device, im Grunde genommen, weil im Gegensatz zu so einem Ding da, oder?
Was ist das für ein Gerät?
Qtech-Derivat, wo man muss sagen, ist eigentlich der Browser nicht wirklich brauchbar. Das muss ich sagen, ist überzeugend gewesen, wäre für mich ein Grund, das wirklich genauer anzuschauen.
Letztens war irgendwo eine Geschichte im Wired oder im Freut mich nicht, über den Ursprung des iPhone innerhalb von Apple und Android hat es angefangen als sogenannte Safari-Pod oder so irgendwie.
Ach so.
Also quasi die erste Anwendung, die sie eigentlich überhaupt hatten, ist quasi ein kleines Tablet, wo Safari draufläuft. Das ist anscheinend so der Urkern vom
und
iPhone.
Dann ist noch so ein Telefon drum
herum. Genau. Aber das stimmt das mit dem Browser. Das ist mit Abstand der beste Browser, den es überhaupt auf einem mobilen Gerät gibt. Und der einzige, wo man kann sagen, verdient den Namen Webbrowser, finde ich.
Also und man kann ja auch heute so auf die Art schon auf dem iPod Touch schon spielen, indem man einfach Webseiten aufmacht, wo so ein kompatibles Spiel drauf ist. Das funktioniert schon bestens.
Mache ich immer wieder.
Ich auch dazu. Der Adventure Capitalist John Durr hat den iFund lanciert. Das ist ein mit 100 Millionen US-Dollar dotierter Fonds, der die Entwicklung für Programme für die iPhone-Plattform fördert. Der John Durr ist von Kleiner, Perkins, Caulfield und Byers, falls jemandem vorhin das etwas sagt.
Sag ich jetzt die grösste Venture Capital-Firma in Silicon Valley.
Genau,
dann kenne ich es nicht, aber...
Ja. Nicht in dem Business.
Ja. André Goliath, würde sich es denn jetzt lohnen, sich das SDK, also dieses Entwickler-Ding für iPhone-Anwendungen für $99 zu kaufen? Gratis ist es leider nicht. Und sofort mit Programmieren anzufangen?
Nochmal, ich bin nicht in dem Geschäft, aber es klingt spannend. Also, wenn ich in dem Business wäre, würde ich es mindestens anschauen und mir eine Meinung darüber bilden.
Mhm. Aber Sie sind Informatiker, haben Sie da nicht Lust, jetzt sofort irgendetwas Tolles für das iPhone aus dem Boden zu stampfen, das dann die ganze Welt dann anschreit?
Doch, eine verlockende Idee. Oder? Für einige Sachen wird das Geschäft treiben, das ist klar. Oder? Ich denke, dass es viel werden anschauen.
Aber Sie haben gesagt, Sie sind im Banken, im Finanzwesen unterwegs, Informatik. Ja. Ist dort zum Beispiel so E-Banking per Handy, ist das überhaupt
ein Thema? Das ist schon ein anderes Thema. Das ist schon seit sicher 10 Jahren ein Thema. Oder? Mhm. Und hat sich aber wenig entwickelt, muss ich sagen. Also ich denke schon, erst im Bereich, wo ich dafür gehört habe, ist tatsächlich schon vor 10 Jahren etwa gleichzeitig mit dem Online-Banking, was sich dann natürlich sehr rasant entwickelt hat. Da haben wir gesagt, ja, jetzt kommt das Banking an der Handy oder was auch immer, oder die Phone-Bank. Oder, hat sich nie wirklich bis jetzt durchgesetzt. Aber wenn eben so ein Browser vorhanden ist, ich weiß nicht was, oder dann vielleicht
sieht es mit der Zeit anders auch anders aus. Ich finde es eigentlich noch einen relativ guten Schachzug, dass sie gleichzeitig mit der Plattform gerade noch quasi sagen, wenn ihr jetzt eine Firma aufbauen
wollt, genau,
könnt ihr euch gerade noch bewerben. Oder? So ist relativ geschickt,
eingefädelt, und ich glaube, das wird auch die Wirkung nicht verfehlen. Also,
100'000 Leute haben es schon runtergeladen. In den ersten 3 Tagen oder was. Also.
Da haben sie auch schon wieder 1 Million dran verdient mit den $99, die es kostet.
Ja.
Mehr sogar. 10 Millionen. 10 Millionen. Ja, klar. Okay, man braucht einen guten Taschenrechner.
Trotz dem Tiefdruck.
Ja. Genau. Ich würde noch wundern, wie viele von diesen 100 Millionen vom Herrn Jobs sind.
Das ist eine gute Frage.
Aber er hätte ja genug Geld, um selber so einen Fonds zu starten. Eigentlich. Mhm. Also, die Frage ist, hat er den einfach vorne angestellt, um zu sagen, es ist quasi neutrales Geld?
Ja, wenn er selber daran glaubt, könnte er es auch. Könnte er auch das aus seinem eigenen Taschen einschiessen? Das würde wahrscheinlich dann nochmal die Glaubwürdigkeit von dem Fonds noch stärken. Also so gesehen müsste man sich fragen, warum
macht das nicht. Vielleicht würde es die Leute auch abschrecken. Sie sagen, wieso soll ich von ihm Geld nehmen und ihn noch reicher machen am Schluss?
Ja, gut.
Naja, ist ja gut.
Vielleicht erfahren wir das einmal. Reden wir über das nächste Thema, den EPC, also I mit 3 E's hintereinander von Asus. Das ist ein Mini-Notebook, wo man für 500 Franken überkommt. Wenn man dann überkommt.
Kommt man jetzt bei uns über?
Es gibt Händler, die ihn auch bei uns verkaufen für rund 500 Franken Strassenpreis oder je nachdem ein bisschen günstiger. Der Hersteller aus Taiwan kommt allerdings mit den Liefern gar nicht nach. Das ist so ein Computer, wo man auf den ersten Blick würde sagen, auch wieder, wer braucht das eigentlich? Das ist so etwas so gross wie ein Block im A5-Format. Der Bildschirm ist 7 Zoll klein. Das Gerät hat WLAN, ist sehr leicht, weniger als 1 Kilo. Läuft mit Linux, aber soll es auch mit Windows XP geben. Auf den ersten Blick denkt man, ja, es ist zu gross für ein Handy und zu klein für ein Notebook. Aber trotzdem, für was kann man das brauchen, den EPC? Herr Goliath, keine Ahnung.
Keine Ahnung, nie gehört. Was ich erstaunlich finde, ist, dass der Preis, ich meine, es ist Ziel vom $100 Laptop, oder, in das Segment reinzugehen. Der kommt jetzt eigentlich auch raus, oder ist erhältlich. Also das scheint möglich zu sein, für diesen Preis zu produzieren und kommerziell auch rauszubringen.
Ja. Also von dem EPC, ich weiss es nur aus zweiter Hand. Also ich kenne Leute, die einen haben, oder schon einen damit rumgespielt haben in Amerika. Sind recht begeistert.
Ja.
Ich kann mir es auch nicht ganz erklären, was ich gerade vor letzter Woche habe ich das in der Hand gehabt. Das ist ein OKO. OQO geschrieben. Mhm. Ist auch so ein kleines Gerät, ist noch ein bisschen kleiner. Und ist aber ein vollwertiger PC. Mit XP. Nein, mit Vista drauf. Gibt's sogar.
Mit Vista zum Teil.
Du kannst so eine kleine Tastatur ausklappen und Zeug und Geschichten. Und irgendwie hat das etwas total Cooles und wirkt viel Aufmerksamkeit, aber der Kollege, was mir dann hat wollen zeigen, also zuerst hat es etwa 5 Minuten gehabt zum Starten, das Ding. Dann hat irgendwie die Hälfte einfach Vista-mässig nicht funktioniert die ganze Zeit. Also es ist dann, es verliert seine Sexiness relativ schnell, habe ich dann gefunden.
Der MP3-Player feiert den 10. Geburtstag. Der Prototyp von einem funktionierenden Player ist 1997 von der Firma Pontis aus der Oberpfalz gebaut worden. Die haben dann allerdings den Start verschlafen. Die haben so lange den Prototyp angeschaut, bis dann der Markt von der, oder die Deutschen dann von den Koreanern überholt worden sind. Ein Unternehmen namens Seihan hat an der CeBIT 1998 den MP-Man F10 präsentiert. Kurz darüber ist dann aber der Rio PMP300 gekommen und das ist dann der erste MP3-Player,
der so
richtig eingeschlagen hat. Ja. Und der gilt häufig auch als der erste MP3-Player, ist aber offenbar, wenn man da der Geschichtsschreibung darf, glaube ich, nicht der erste gewesen. In 10 Jahren hat doch das Gerät eine beachtliche Karriere angelegt, muss man sagen, oder?
Ja, also was ich erstaunlich finde, ist überhaupt die Geschichte von MP3, oder? Ich meine, ich habe der Gelegenheit von der Ankündigung von dem Jubiläum auch nochmal orientiert, woher MP3 kommt. Und es kommt aus Deutschland, oder? Also vom Fraunhofer-Institut, oder? Was eigentlich auch nicht wahnsinnig breit bekannt ist. Und dann die Story mit dieser Firma aus der Oberpfalz, oder? Also eigentlich hätten da die Deutschen wahnsinnig die Nase vorn gehabt. Aber ich würde behaupten, mehr von den Menschen ist der Meinung, MP3, oder das käme aus den Staaten oder aus Japan, oder? Und eigentlich Europa, Deutschland speziell, oder? Wahrscheinlich. Hat in der Story erstaunlich wenig bis gar nichts gemacht, oder? Und das ist ein europäisches Problem, fühle ich mich auch betroffen, muss ich sagen. Ich habe nicht das Gefühl, die Deutschen, das haben wir, mein Gott, wir haben Logitech, oder? Aber also ich denke, es ist eine europäische Story.
Oder man kann sich gut vorstellen, dass die das dann einfach sehr gut haben wollen machen und immer noch weiter dran geschafft und verbessert, bis irgendwann einmal Koreaner da gestanden sind und gesagt haben, da, unser Gerät gibt es und sind die Ersten gewesen. Frage in die Runde, wann habt ihr euren ersten MP3-Player gekauft und was war das für einer gewesen?
Relativ spät. Das war etwa so die dritte Generation iPod, wo ich mir dann mal einen gekauft habe, tatsächlich.
Herr Golier?
Ich bin in meiner Familie, ich habe zwei Kinder und die heiraten dadurch. Der Einzige, der kein MP3-Player hat. Aber der erste für meine Tochter habe ich, glaube ich, gekauft vor etwa 6 oder 7 Jahren.
Aber ihr PDA könnt wahrscheinlich...
Der kennt, der kennt.
Sie, aber sie ignorieren die Fähigkeit
von dem Gerät. Also, wie andere Sachen da drauf
auch. Also ich muss sagen, ich habe auch zuerst so ein PDA gehabt, irgendein iPad hat der, glaube ich, geheißen. Und ich habe den dafür nichts von dem Windows CE, wo da sonst drauf war, habe ich gebraucht, außer die Musik, die wir am Spielen. Und das ist 128 MB Speicher hatte. Ist natürlich
viel.
Aber heute mit 16 GB doch auch wieder wenig. Gehen wir noch schnell zum letzten Thema. Für Nintendo DS gibt es ein neues Programm, quasi Tamagotchi Reloaded. Das heisst My Little Baby. Das ist ein Programm, das ein Baby, ein Kind simuliert. Man kann sagen, wie die Eltern aussehen. Und aus dem heraus generiert dann das Programm ein Baby, das Geschlecht und wie das Baby selber aussieht, kann man nicht sagen. Man muss das Kind füttern und wickeln mit dem Spielen. Man kann es baden und in Schlaf wiegen. Und weil ja der Nintendo DS so einen berührungsempfindlichen Bildschirm hat, kann man auch das Baby kitzeln mit dem Stift. Ist das eine gelungene Idee? Seid ihr begeistert?
Also ich würde es mir jetzt natürlich nicht kaufen, aber eines der erfolgreichsten Spiele war ja das mit dem kleinen Hund.
Genau.
Und es ist eigentlich einfach dasselbe in grün. Also jetzt ist halt statt ein Hundebaby ist es ein Menschenbaby. Und ich meine, die Leute haben schon immer mit Babys gespielt, also vor allem Mädchen. Ich glaube, das ist ganz tief drin in den Kind, dass man das will.
Fortsetzung vom Baby in die digitale Zeit.
Ich habe es mir überlegt, ich kann es nicht sagen. Also meine Kinder waren Tamagotchi-Fan und jetzt hier auch die zweite Welle Tamagotchi, oder ist ja ihnen jetzt immer wieder vorbeigegangen, aber es sind auch älter geworden in der Zwischenzeit. Aber ich kann mir sagen, also eben Tamagotchi, die zweite, eben das gibt es ja Reloaded, mhm. oder geht dann über das aus. Also es gibt da ganze, also die tun sich dann paaren, oder? Und da gibt es Vermittler. Also ja, bei den Partys, Tamagotchi-Partys, wo sich Tamagotchi empfinden, um dann zusammen eine Familie zu gründen, oder? Also ja. Das geht alles. Und wenn man das ein bisschen in einem weiteren Kontext anschaut, dann denke ich, ja, es ist schon trendy. Und wenn ich jetzt schaue, dass meine Kinder eben zum Beispiel machen, oder ich weiß nicht, der Bub, der braucht WoW. Mhm. Und im BMW oder, hat er logischerweise irgendwie seine Begleiter. Oder? Und seine, ja. Also wie soll ich sagen, der ist sich das völlig gewöhnt, sich mit Avatar oder, und Begleiter von diesen Avatar und so zu umgehen. Mhm. Und das dünkt mich schon, das wird sich entwickeln. Oder? Mhm. Da sind wir natürlich noch völlig gestiegen mit diesen Dingen und IT ist Business und so.
Ja.
In Zukunft wird man so eben digitale Wesen haben, für irgendwelche Zwecke, da bin ich sicher, oder eines Fanentages, oder, und das wird jetzt einfach trainiert, das sind eine Sache.
Ja. Spannende Zukunftsaussicht, warten wir es ab. Und erstmal danke bis dahin für eure Meinungen zu diesen Neuigkeiten.
Im zweiten Teil von unserem heutigen Digitalk reden wir über das Jahr der Informatik. 2008 ist das Jahr von vielen Sachen. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Das ist unter anderem das Jahr der Ratte, vom Frosch, vom interkulturellen Austausch und vom Herdöpfel und nicht zuletzt vom Korallenriff. Und wie gesagt, von der Informatik. Herr Goyer, können Sie uns kurz erzählen, was Sie und die Leute, die da dahinter stecken, mit dem Jahr bezwecken?
Also man kann sich durchaus die Frage stellen, wieso jetzt auch noch gerade das Jahr der Informatik nach all den Jahren. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Jahre, wo das Jahr stattfindet, wie das Jahr der Mathematik oder Jahr der Sprachen. Wir haben einen spezifischen Grund für das Jahr der Informatik und das ist die Nachwuchsproblematik in der Informatik. Wir haben dort einen riesen Einbruch erlebt, vor allem auf Hochschulebene in den letzten 6 Jahren. Und möchten dem entgegenwirken mit dem Jahr der Informatik.
Ja. Sie richten sich einerseits an die breite Öffentlichkeit und im Speziellen so ein bisschen mehr an die jungen Leute, die ja dann den Nachwuchs sollen stellen. Wie machen Sie das? Was passiert da so in diesem Jahr? Was muss man sich da vorstellen?
Also eben, wir haben einerseits sicher eine auf die breite Bevölkerung angelegte Medienkampagne. Und die ist eigentlich bereits im letzten November gestartet worden. Ich denke, dass wir das Thema Nachwuchsmangel in der Informatik auch haben können, bereits entsprechend positionieren. Das ist medienbreit darüber berichtet worden, darüber diskutiert worden. Und zweiter Aspekt sind sehr viele Veranstaltungen und auch spezifische Projekte, wo man spezifisch die Jugendlichen, sagen wir zwischen 10 und 20, ansprechen wollen, wo insbesondere dann natürlich vor Studienwahl oder Berufswahl stehen. Und wir wollen ihnen die Informatik näher bringen.
Wer ist da wir? Wer steckt hinter dem Jahr von der Informatik?
Wir, das sind die Schweizer Informatikverbände mal zuerst. Da gibt es ziemlich viele, etwa gegen 30. Und die haben sich für das Jahr der Informatik zusammengeschlossen. Zusammengeschlossen sind sie bereits im Dachverband ICT Switzerland. Das ist der wichtigste Träger. Und der SWICO, das ist der Wirtschaftsverband von der Informatikindustrie. Mhm. Und die Schweizerische Akademie von der Technischen Wissenschaften, also die ganze Hochschulseite. Das sind die drei Trägerorganisationen.
Jetzt habe ich gesehen, es hat da eine ganze Reihe von Sponsoren und Leute, die ihr unterstützt. Das hat einen Haufen Schweizer KMUs aus diesem Bereich, aber es hat auch einen Haufen Abwesende, also bekannte Namen wie zum Beispiel Apple, Microsoft, Adobe, Symantec und wie sie dann alle heissen, sind nicht auf dieser Liste. Warum eigentlich ist denen die Schweiz einfach zu wenig wichtig?
Das war eine Enttäuschung. Wir haben auch, als wir das Projekt gestartet haben, vor jetzt knapp 2 Jahren, eigentlich fest damit gerechnet, dass die grossen internationalen Informatikfirmen, die in der Schweiz ansässig sind, uns vor allem unterstützen. Und wenn wir die heutigen Sponsoren anschauen, wie sie gesagt haben, ist eigentlich nur Google zu dieser Kategorie zu zählen.
Genau, das ist die löbliche Ausnahme.
Sagen, wir haben eine grosse Bank, die Credit Suisse, wir haben die Zürich Versicherung, also eine grosse Versicherung, wir haben einen einheimischen Softwarehersteller,
nämlich
Stavalok.
Ja.
Und wir haben einen grossen Retailer, das ist Migros, der uns da tatkräftig unterstützen, aber es fehlen die grossen Namen aus dem Kreis der IT-Vendor. Und
was
die Analyse, die man dazu macht, oder sagen wir einfach, die Einschätzung ist die, dass für diese Firmen die Schweiz vor allem ein Absatzmarkt ist. Oder? Sie da eigentlich in erster Linie Verkaufsorganisationen haben, die auch nicht mehr oder nicht in dieser Art und Weise Marketingbudget verfügen.
Also die
tun nicht frei mitmachen bei so einem, bei so einem Anlass.
Die tun nicht bei uns entwickeln und wollen darum auch nicht, dass es da viel Informatik gibt.
Was erstaunlich ist, dass ja, um jetzt da nehmen, eine Microsoft oder eine IBM durchaus Research macht in der Schweiz, aber das jetzt offensichtlich nicht ausreichend war, um aktiv da mitzumachen, wobei wir sagen, also Signal, IBM will sich doch noch beteiligen, mit Microsoft haben wir auch immer wieder Kontakt mit anderen auch. Also sie merken, ganz daraus halten können sie sich nicht, aber offensichtlich spüren sie zu wenig Druck mit dem Problem im Informatik-Nachwuchs, dass ihre Headquarters, wo immer das die sind, entsprechend dann die Budgets verändern.
Also gerade Microsoft hat man gerade heute können lesen, weil jetzt auch wieder 200 neue Stellen in Zürich schaffen, die müssen sie auch irgendwie besetzen. Also die müssten eigentlich schon ein Interesse haben, da noch ein bisschen mitzumachen. Kommen wir vielleicht nochmal zu dem Nachwuchsmangel. Oft hört man ja als eine von der Erklärungen, das ist so quasi, weil 2001 da die Bubble platzt ist und dann hat es plötzlich alle quasi abgelöscht und jetzt will niemand mehr etwas zu haben. Langt das als Erklärung oder gibt es noch andere Gründe, wieso es heute einfach nicht mehr so attraktiv ist, offenbar das Studium zu wählen?
Nein, ich glaube, Erklärung langt das nicht. Und dazu muss man das Ausmaß von dem Einbruch anschauen. Wir haben einen Rückgang von gegen 70% bei den neu steigenden Informatikstudien auf universitärem Niveau. Mhm. Wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, dann hat es dort zwar auch einen Rückgang gegeben in den letzten Jahren, also zwischen 2001 und 2007, aber vergleichsweise in Deutschland nur etwa im Bereich zwischen 20% und 30%. Also wir haben in der Schweiz wirklich ein massives Problem. Und ein Element, das sicher dazu beiträgt oder beiträgt hat, ist eigentlich die Abwesenheit von der Informatik im Schweizer Bildungssystem. Beispiel, wichtiges Beispiel, die Mittelschule. Die Mittelschule hat es bis 1995 Fach Informatik gegeben, ist auch gepflegt worden und ist bei der Maturitätsverordnungsrevision 1995 rausgehängt worden als eigenes Fach. Und ist jetzt erst das letzte Jahr mit der neuen Revision wieder reingekommen als Ergänzungsfach, weil man gemerkt hat, dass das Ganze sich konzentrieren auf die Sprachen und Zusammenstreichen von der Naturwissenschaft und der Technik und damit auch von der Informatik kann es eigentlich nicht sein. Und jetzt geht es darum, das eigentlich wieder aufzubauen. Aber 12 Jahre lang hat die Informatik an der Mittelschule höchstens als Word- oder PowerPoint-Kurs oder wie
benutzt
sich auch im Browser stattgefunden.
Ja, wir haben auch schon mindestens einen Digitalk zu dem Thema gehabt, dass es quasi wirklich also ein Loch ist in der Schweiz. Jetzt muss man ja sagen, okay, jetzt ist es 10 Jahre lang nicht passiert, dann ist noch die Bubble dazugekommen. Jetzt auf absehbare Zeit wird jetzt sehr wahrscheinlich auch das Jahr der Informatik nicht gerade die Lücke können einfach wieder füllen im Nachwuchs. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Woher kommen denn die Informatikkräfte, die wir brauchen?
Also, da gibt es verschiedene Varianten, das Problem zu lösen. Eins, das eigentlich auch schon Tradition hat in der Schweiz, ist der Import von ausländischen Arbeitskräften aus Europa, aber auch aus Übersee. Ich erwähne speziell Deutschland, also die deutschen Informatikerinnen, es hat da durchaus auch Frauen darunter. Und die Informatik in der Schweiz ist traditionell hoch.
Ja.
Und es kommen da sicher auch andere Länder dazu und die ganze Personenfreizügigkeit mit der EU
hilft da
ganz klar. Ja. Also das ist wichtig. Oder?
Wie bedrohlich ist denn das Ganze? Wie schlimm muss ich mir das quasi vorstellen? Ist jetzt die Branche am Abgrund oder ist es einfach so ein bisschen, es wäre bequemer, wenn wir mehr hätten?
Wenn man mehr Auswahl hat.
Ja, ich denke, es sind vor allem Optionen, die man vergibt. Und wenn man denkt, dass die Schweizer Banken wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 10 Milliarden in IT investieren pro Jahr, und man sieht, wie die eigentlich Entscheidungen fällen, wo sie nachher auch die Realisierungen machen, oder? Dann geht es da doch um ganz erhebliche Beträge, die in der Schweiz, in Schweizer
Arbeitskräfte
investiert werden oder sonst irgendwo hin. abwandert. Oder? Und das würde ich schon nicht unterschätzen. Also dort kann das relativ rasch gehen. Mhm. Und der Motor
aber entgegen so, der Vorstellung... Aber es ist nicht so, dass die Branche zusammenbricht in 5 Jahren, wenn jetzt nichts passiert.
Oder? Nein, aber also... man hat heute eine weltweit durchaus eine sehr gute Positionierung. Ich denke, der Level oder an Know-how in der Schweiz und auch an Patents oder da etwas zu entwickeln, ist sehr hoch. Und die Position wird man einbüssen. Also das ist Gefahr. Oder? Und das geht natürlich nicht einfach von einer Woche oder von einem Monat auf den anderen, sondern das ist so ein vorgesetzter Prozess. Und darum ist wichtig, dass natürlich Firmen wie Google da hinkommen und sagen, nein, wir kommen gerade in die Schweiz. Nicht nur, weil es da so talentierte Informatikerinnen gibt, natürlich, oder, sondern weil da auch die Rahmenbedingungen exzellent sind. Aber auch, oder? Und das versuchen wir mit dem Jahr der Informatik natürlich auch zur Geltung zu bringen. Darum sind wir sehr froh, dass Google ein Hauptsponsor ist an unserem Projekt.
Sehen Sie Bereiche, wo sich die Schweiz besonders profilieren als Informatikland? Wo haben wir da gute Chancen?
Ja, ich denke, das ist die wichtige Frage. Für was will die Schweiz berühmt werden in der Informatik? Und das ist nicht so klar. Die wichtigste Erfolgsstory, oder, die ist so erfolgreich gewesen, dass sie mittlerweile nicht mit der Schweiz in Zusammenhang gebracht wurde, wird, das ist die Firma Logitech. Mhm. Das ist eine internationale Firma, die irgendwo beheimatet
ist. Aber ist aber nicht unbedingt eine Softwarefirma, oder?
Ist nicht unbedingt eine Softwarefirma, aber durchaus eine Firma im IT-Umfeld.
Das ist ja
etwas, was man anlangen kann. Ja. Das ist nicht klar. Wir haben sehr viel Kapazität, sehr viel Know-how. Wir haben exzellente Hochschulen. Wir haben Informatik-Pionier der ersten Stunde. Oder? Das ist bekannt. Mhm. Und bis jetzt in dem Sinn noch nicht in dem Sinn viel Sichtbares daraus gemacht. Ich denke, dass gerade im Bereich Banken, Software oder für die Finanzindustrie und dort speziell im Zusammenhang mit Sicherheit oder Potenzial ist, weil die Schweiz ist berühmt für hohe Qualität und Sicherheit. Und dort gibt es durchaus ein Potenzial.
Etwas, was man immer wieder hört, was wahrscheinlich den Beruf von Informatiker nicht unbedingt attraktiver macht, sind so die Geschichten, dass man zwar irgendwie mal einsteigt in einer Bank oder so und dann plötzlich aber die gleiche Arbeit von jemand anderem im Fernen Osten oder in Indien gemacht wird.
Ja, ich bin der Meinung, das ist in den letzten Jahren wahnsinnig ausgespielt worden, das Thema. Es ist vorhanden, es gibt durchaus die Problematik, es sind Arbeitsplätze verlagert worden. Aber auf der anderen Seite sind auch viele Arbeitsplätze entstanden. Oder? Also da sind wir dran, das Zahlenmaterial auch zusammenzutragen zu dem. Und gut qualifizierte Informatiker müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Oder? Weil man sich Sorgen machen muss, ist eben, dass quasi zu wenig Kapazität da ist, dass interessante Projekte einfach das Kapazitätsproblem abwandern. Oder?
Was mir auffällt in diesem Zusammenhang, ich stelle mir vor, in den Banken hat es viele Informatiker, die vielleicht ein bisschen gelangweilt sind oder immer das Gleiche machen oder nicht den ultimativ tollsten Job haben. Die kämen aber jetzt nie auf die Idee, irgendwie anzugehen und zu sagen, ich gründe ein Start-up, ich habe irgendeine Idee, ich lade mir das SDK fürs iPhone ab und mache eine super tolle Software für das iPhone und erobern mit dem die Welt und verkaufen das überall an. Warum gibt es das bei uns nicht so? Warum macht das niemand?
Also der Weg aus der Bank raus ist tatsächlich schwierig. Rein kommt man leichter und sie suchen sie auch. Und ich denke, es gibt sehr viele interessante Informatikjobs in der Bank. Ich bin selber 10 Jahre lang in der Bank. Mhm. Aber ich sage, der Weg raus ist schwierig.
Also Sie haben nicht nur irgendwelche langweilige Schnittstellen von einem System zum anderen müssen programmieren
müssen? Nein, schon nicht nur. Oder? Das gibt es auch. Aber es ist wirklich, also die Bankinformatik ist eine spannende Welt, oder? Und bietet durchaus sehr viele spannende Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Weg raus aus der Bank ist schwieriger. Aber
guter Lohn,
sicher auch wegen der goldenen Fesseln. Ja. Und wenn man sich von dem lösen will, dann braucht das einige Energieaufwand, vor allem wenn man schon älter ist und Familie hat und so weiter, wird das immer schwieriger. Darum ist es wichtig, oder, dass von den Informatikern, die man da ausbildet bei uns, nicht einfach gerade alle in den Banken verschwinden, oder, sage ich jetzt mal, und damit unsichtbar werden für den Markt, sondern durchaus in andere Bereiche gehen, eigene Firmen gründen. Oder? Also ich denke, es braucht auch ein bisschen Mut. Und das ist wieder die Frage, eben, für was wird die Schweiz berühmt werden, was sind Vorbilder, wo man nachher kann anreifen kann.
Würde es vielleicht auch alle iPhone Venture Capital brauchen, wo so Firmen gefördert werden?
Ja, ich denke, das ist also da gut so, Innovationspolitik, oder wollte mir da nicht auf Testos oder? Aber ich denke, es ist vorhanden. Die Rahmenbedingungen sind gut eigentlich. Mhm. Wenn jemand will, dann ist es da. Es ist mehr Kultur, dass man so etwas macht, dass man den Mut hat. Dass
man sich mit der Idee zum Fenster auslehnt.
Ja,
dann auch.
Ja. Und es gibt
ja und halt sich dann zwei, drei Mal auf die Schnur gehalten, bevor es funktioniert. Ja. Oder so.
Und es gibt auch gute Beispiele. Oder? Also eben die Firma, die mit im Bereich Geodaten oder von der Google aufgekauft worden ist. Oder im
Luzern.
Bereich Telefonie, IP-Telefonie, oder wo von der Microsoft gepostet worden ist. Also es gibt sehr gute Ansätze und es fehlt sicher nicht an den Köpfen und an der Qualität von der Ausbildung. Ich würde sagen, auch nicht an der Rahmenbedingungen. Es ist vor allem mal in erster Linie kulturelle Frage. Und Banken haben dann natürlich den Effekt, dass sie ziehen die Leute an, nicht zuletzt auch mit attraktiven Löhnen, das ist klar.
Sie haben es vorhin mal kurz angetönt, dass politische Rahmenbedingungen vielleicht auch noch ein bisschen besser werden. Wie sieht denn das Feedback aus der Politik? Hat man das Problem erkannt und passiert überhaupt etwas?
Ja, ich muss sagen, wir haben, also erstens ist der Informatik die erste grosse gemeinsame Aktion von allen Informatikverbänden. Und wir haben, wo wir das konzipiert haben, von Anfang an gesagt, wir wollen nicht in erster Linie den Staat bemühen für die Unterstützung von dem Jahr der Informatik. Es hat ja vor 2 Jahren in Deutschland das Informatikrat gegeben, das war völlig vom Staat gezahlt und dementsprechend hat es auch ausgesehen unter uns gesagt. Sie sind Warteinitiativen von der Verbänden und von der Wirtschaft. Ja. Und ich denke, darum sieht es anders aus. Aber wir haben die Unterstützung von der Politik. Doris Leuthard ist im Patronat, andere Politiker auch. Aber ich denke, man fängt erst an, die ganze Thematik Informatik, Informatikbranche, Informatikausbildung und so weiter.
Sie müssten mal das Wort Grounding schreien, dann kämen Sie auch 2 Milliarden
über. Ja gut, genau. Oder? Ja, aber das, aber es ist, von dem sind wir weit weg.
Ja. Würden Sie sich manchmal dann so eine Art Planwirtschaft wünschen? Wo man das einfach könnte quasi per Dekret bestimmen, wir brauchen so viel Informatik.
Nein, das wäre grässlich. Wir gehen wirklich ganz in eine andere Richtung und ich bin eigentlich auch stolz auf das, dass man, also das Jahr der Informatik, das muss ich wirklich unterstreichen, ohne 1 Franken staatliche Subvention auf beigestellt haben. Oder?
Könnten Sie zum Schluss vielleicht noch 2, 3 Sachen sagen, die in diesem Jahr noch passieren von eurer Seite her, die für die Hörer auch spannend sind, jetzt mal unabhängig, ob man gerade wilde Karrieren einschlagen oder nicht, passieren da noch spannende Events?
Ja, also ich möchte eigentlich da 3 Sachen erwähnen. Erstens, wir haben das Jahr von der Euro und logischerweise tut das Jahr der Informatik Beitrag leisten oder, zu der Euro. Wir führen der erste Teil von der Roboter-Fußball-Europameisterschaft hier in Zürich durch, und zwar vom 15. bis am 17. Juni an der Uni Zürich beim AI Lab. Und da kann man also Roboter-Fußball-Teams aus 15 Ländern live zuschauen. Okay. Das wird also im Juni stattfinden. Dann haben wir den Tag.
Da hat sich die Schweiz qualifiziert für die WM.
Das ist eben das Problem. Wir haben kein Robotikinstitut in der Schweiz, das Roboterfußball macht. Wir sind rein nur Gastgeber und leider wirklich nur Zuschauer. Ich hoffe, dass die Eurobi 2008 einen Impuls gibt, dass ein oder andere Robotikinstitut in der Schweiz auch mit Roboterfußball anfängt. Bis jetzt sind wir schon da als Entwickler, rein Entwicklungsgebiet.
Okay, also wenn ihr das gehört habt und wenn das Roboter-Team auf die Beine stellen, jetzt ist die Gelegenheit.
Genau.
Das ist vielleicht ein bisschen knapp.
Vielleicht lange es nicht mehr auf den Juni, aber so
mittelfristig. Es ist eine Challenge, aber für die nächste Europameisterschaft oder für die WM lange es dann. Aber es ist eine ziemliche Challenge. Dann das zweite Event, das ich erwähne, ist der Tag der Informatik. Der findet am 29. August im Technopark in Zürich statt und auf dem Turbinenplatz. Das heisst auch, dass es ein grosses Event werden und wir probieren etwas, was es bis jetzt noch nie gegeben hat in der Schweiz, nämlich ein Informatik-Happening. Also wir wollen nicht einen Kongress, wir wollen nicht keine Messe oder wir wollen nicht irgendein Seminar machen, sondern Informatik als Happening. Darum arbeiten wir mit Wikifest zusammen. Das heisst, der ganze Bereich Digital Art wird sehr stark präsent sein. Wir haben das Blockcamp Switzerland, wo im Rahmen des Tag der Informatik stattfinden wird, und ein erster grösser Event vom Chaos Computer Club wird auch im Rahmen des Tags der Informatik stattfinden. Ja. In der Schweiz, richtig.
Okay. Ja, TweakFest haben wir das letzte Jahr schon begleitet, werden wir das ja sicher in irgendeiner Form wieder machen. Das klingt schon mal interessant. Und jetzt gibt es noch ein drittes Event.
Das ist nicht ein Event, sondern ein Projekt, das mir sehr wichtig ist. Wir versuchen ja, die Jungen die Informatik näher zu bringen. Und ich denke, das Wichtigste ist halt einfach auch zu wissen, was ist Programmieren. Man ist entweder User und braucht das Zeug, oder man weiss auch, wie geht eigentlich Programmierung. Und dafür hat das MIT eine Programmierumgebung entwickelt, die nennt sich Scratch. Und das ist eine grafikorientierte, grafikgestützte Programmierumgebung, wo man also, ich sage mal, innerhalb von 10 Minuten das erste Programm schreibt, wie man eigentlich programmiert, quasi wie man Lego spielt. Und schnell zusammensetzen. Okay. Das Ganze dient dazu, grafische Games zu entwickeln.
Ist das das, was bei euch auf der Webseite
drauf ist? Das ist bei uns auf der Webseite, Scratch, und das möchte ich also eben stark empfehlen, oder, dort drauf zu gehen, das Scratch zu brauchen, und wir werden den sogenannten Scratch Trail starten im April. Das ist eine Art Wettbewerb, da kann man auch Preise gewinnen und so, wo wir das Ganze eher kooperativ oder kooperationsorientiert machen und weniger rein kompetitiv, also jeder nur für sich in seinem Kabäuschen, also in dem Open Source Gedankenansatz, und da wird man also in den nächsten Woche noch mehr davon hören. Also
und wie man dort mitmacht und was man dort muss machen und kann machen, das findet das man alles auf eurer Homepage.
Richtig, das findet man auf der Website, und da tut man sich am besten noch für den Newsletter anmelden, dann kriegt man die neuesten Informationen. Und Scratch, das kann man schon abladen, wir haben das auf Deutsch übersetzt, wir haben das integriert, das ist alles da und sehr empfehlenswert.
Wunderbar. Das gibt also noch doch durchaus ein interessantes Jahr anscheinend. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg für das 2008 und für alle kommenden Jahre. Vielen Dank, Herr Geier, dass Sie, Golier, Entschuldigung, dass Sie zu uns gekommen sind und uns das alles erzählt haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne geschehen.
Spannend gewesen.
So, das wäre der 54. Digitag gewesen. Nächste Woche geht es um Musik und das Internet. Bei uns ist ein Gast von Universal Schweiz.
Genau. Und wir reden da mal über alles, was man da so kann reden, um Kopierschutz, darum, wie Musik, die Musikindustrie mit angeblichen oder realen Schwarzkopierern umgeht, was man da sonst noch so vielleicht in Sachen Musikshops im Internet noch erwarten kann. Und wir haben ja die Sendung schon mal angekündigt und jetzt machen wir sie auch wirklich. Ja.
Und vielleicht haben wir bis dann auch ein wenig Baulärm im Hintergrund.
Genau.
Feedback zu der heutigen Sendung und Ideen für künftige Sendungen und andere Sachen könnt ihr uns wie immer schicken per E-Mail auf leben@tagesanzeiger.ch. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Jahr der Informatik.
Genau. Das wünsche ich euch auch. Und nochmal ein spezielles Merci für André Gollier, der wirklich sehr viel Geduld
mit uns hat heute. Ja.
Wir haben nämlich den zweiten Teil zweimal gemacht.
Jawohl. Die erste Version ist ins Nirvana und die zweite haben wir jetzt
gehört. Die zwei können wir hören. Genau.
Eine gute Zeit. Ciao.
Tschüss zusammen.
So, und jetzt tun wir safe. Jetzt wird es spannend.
Fehler.